Auf der Straße dachte Joel angestrengt nach. Selten ging Samuel mehrere Male hintereinander an denselben Ort zum Trinken. Joel ging in Richtung des westlichen Ortsrandes. Dort gab es zwei Stellen, wohin Samuel unterwegs sein konnte. Zuerst ging er langsam, dann immer schneller. Wenn Samuel sich in den Kopf gesetzt hatte, dass er etwas zu trinken haben musste, hatte er es immer eilig. Er überquerte die Bahngleise. An der Straßenkreuzung blieb er stehen. Da entdeckte er Samuel. Es konnte kein anderer sein. Er war auf dem Weg zum Sägewerk hinauf. Dort gab es einige Stellen, wohin die Leute zum Saufen gingen. Joel war erleichtert und wütend, als er Samuel vor sich sah. Das bedeutete, dass er ihn rechtzeitig gefunden hatte. Noch hatte er sich nirgends mit einem Glas in der Hand oder mit einer Flasche niedergelassen. Joel begann zu laufen. Der Schnee knarrte unter seinen Stiefeln, aber Samuel hörte ihn nicht. Er bemerkte Joel erst, als der an seiner Seite auftauchte. Samuel blieb stehen und sah ihn an. Aber dann ging er weiter.
»Geh nach Hause, Joel. Verfolg mich nicht.«
Joel ging direkt vor Samuel, rückwärts. »Du hast gesagt, dass du nicht mehr saufen willst, oder hast du das nicht?« Samuel gab keine Antwort. Er versuchte, an Joel vorbeizugehen, aber Joel parierte. Jetzt war er wütend, so wütend, dass ihm die Tränen in die Augen stiegen. »Komm mit mir nach Hause«, sagte er.
»Ich komm später«, antwortete Samuel. »Ich muss mich ein bisschen bewegen. Es macht mich so ruhelos, wenn ich nur zu Hause rumsitze.«
»Nichts wird besser, wenn du säufst.«
»Ich trink ein Glas, wenn ich es will.«
Joel blieb jäh stehen. Samuel lief fast in ihn hinein.
»Komm jetzt mit nach Hause«,
sagte Joel.
Er flehte.
»Ich komm später«, sagte Samuel. »Mach dir meinetwegen keine Sorgen.«
Die Worte rollten wie Donner auf Joel zu. »Mach dir meinetwegen keine Sorgen.« Kapierte Samuel denn gar nichts? Joel stürzte sich auf ihn und begann ihm gegen die Brust zu trommeln. Die Straße war glatt. Samuel rutschte aus und fiel und zog Joel mit sich. Sie landeten in einem Schneehaufen. Joel sah den Windhund vor sich, wie er sich an ihr gerecht hatte, indem er ihr Schnee in den Halsausschnitt gestopft hatte. Warum sollte er nicht dasselbe mit Samuel machen? Er begann ihm das Gesicht mit Schnee einzureiben. Samuel grunzte und knurrte vor Verwunderung. Dann wehrte er sich, aber Joel gab nicht auf. Er knallte ihm Schnee ins Gesicht, versuchte ihm Schnee ins Hemd zu schieben. Er wütete weiter, bis Samuel ihn am Jackenkragen zu packen bekam und zur Seite schleuderte.
»Was ist denn in dich gefahren?«,
sagte Samuel und fing an, sich den Schnee abzuklopfen. Joel stürzte sich erneut auf ihn. Jetzt ließ er den Schnee sein. Jetzt schlug er auf Samuel ein, der sich wehrte, so gut er konnte. Dann war es zu Ende. Joel streckte sich mitten auf der Straße auf dem Rücken aus. Samuel hatte sich aufgerichtet.
»Da kannst du nicht liegen bleiben«, sagte er.
»Kann ich nicht«, sagte Joel. »Ich kann hier liegen und erfrieren.«
Samuel bückte sich, nahm seinen Arm und zog ihn hoch. Samuel war stark, wenn er es wollte.
»Jetzt ist Schluss mit den Dummheiten«, sagte er. »Jetzt gehst du nach Hause und lässt mich in Frieden. Ich bin erwachsen und ich kann machen, was ich will.«
»Wenn hier jemand erwachsen ist, dann bin ich das«, sagte Joel. »Was du bist, weiß ich nicht.«
Jetzt war Samuel nervös, und wenn er nervös war, konnte er jähzornig werden. Joel machte einen Schritt rückwärts.
»Du gehst jetzt nach Hause«, sagte Samuel.
»Ich zünde das Haus an«, antwortete Joel.
Jetzt war Samuel wütend, nervös und zornig. Er versuchte, Joel zu packen, aber der war vorbereitet und sprang zur Seite.
»Ich will kein Wort mehr hören«, sagte Samuel. »Wenn du jetzt nicht nach Hause gehst, weiß ich nicht, was ich tue.«
»Du kannst mich ja totschlagen«, sagte Joel. »Aber wer wird dir dann was zu essen kochen?«
Samuel versuchte wieder, ihn zu packen. Sie tänzelten umeinander herum auf der Straße.
»Sag das noch einmal«, drohte Samuel.
Joel rief, dass es widerhallte.
»Du kannst mich ja totschlagen, aber wer wird dir dann was zu essen kochen?«
»Die Leute können dich hören«, sagte Samuel. »Schrei nicht so!«
Jetzt flehte er.
»Uns hört niemand«,
sagte Joel. Dann konnte er nicht mehr. Die Kraft floss aus ihm heraus, als ob er geplatzt wäre.
»Geh jetzt nach Hause«, sagte Samuel wieder. »Lass mich in Frieden. Ich komme bald. Es ist das letzte Mal, das verspreche ich.«
Samuel drehte sich um. Joel sah seinen krummen Rücken, sah ihn verschwinden und kleiner werden, bis er schließlich in der Dunkelheit untertauchte. Joel ging nach Hause. Sein Kopf war ganz leer. Er konnte nicht mehr. Wenn das Leben so sein sollte, konnte er gut darauf verzichten. Er ging nach oben und holte die Matratze und die Decke. Dann zog er das Bett aus dem Holzschuppen und stellte es mitten vor die Haustreppe. Wenn Samuel irgendwann nach Hause kam, konnte er ihn nicht übersehen, wie betrunken er auch sein mochte. Joel streckte sich aus und deckte sich zu. Es war kalt, aber das war ihm egal. Ihm war alles egal. Langsam wurde er gefühllos und schlief ein. Einzelne Schneeflocken sanken auf die Decke nieder. Bald wurden es mehr. Es hatte wieder angefangen zu schneien. Lautlos in der Nacht. Joel träumte. Es war Morgen und er zog das Rollo hoch. Sogar den Knall konnte er im Traum hören. Abends, als er zu Bett gegangen war, war es draußen ganz weiß gewesen. Jetzt war alles verändert. Verblüfft starrte er aus dem Fenster. Vor ihm breitete sich das Meer aus. Es war blau und grün und wechselte die Farbe in den Sonnenstrahlen. Weit weg am Horizont sprangen Delfine. Unter dem Fenster war der Strand. Ein Fischerboot steuerte aufs Land zu. Braune Männer paddelten in der Brandung. Das Schiff ritt auf den Wellenkämmen. Ganz hinten am Steuerruder stand jemand, den er kannte. Es war Simon. Pitcairn Island, dachte er. Wir haben es also geschafft. Jetzt bin ich hier. Und Simon ist gesund geworden und hat Samuel und mich begleitet. Er öffnete das Fenster. Da hörte er jemanden seinen Namen rufen. Als er die Augen aufschlug, konnte er das Gesicht vor sich erst nicht erkennen. Dann erkannte er Samuel, aber er kümmerte sich nicht um ihn. Er wollte weiter schlafen. Jemand hob ihn hoch. Er dachte, es sei eine Welle. Er trieb in dem warmen Wasser. Vielleicht ritt er auf einem Delfin. Er schlief tief, wollte nicht erwachen. Aber jemand schüttelte ihn. Er versuchte, sich zu wehren, aber der jemand schüttelte weiter. Schließlich musste er die Augen öffnen. Jetzt sah er es deutlich, es war Samuels Gesicht, das sich über ihn beugte.
»Was treibst du da?« sagte Samuel. »Du hättest ja erfrieren können hier unten auf dem Hof. Was wäre passiert, wenn ich nicht nach Hause gekommen wäre?«
Langsam kehrte die Erinnerung zurück. Joel merkte, dass er in Samuels Bett lag. Am Fußende sah er das kleine Stück Teppich und er hatte eine Wärmflasche auf dem Bauch. Trotzdem fror er. Er sah in Samuels Gesicht. Seine Augen waren nicht rot und er roch nicht nach Schnaps.
»Du hättest erfrieren können«, wiederholte Samuel.
»Das wäre am besten gewesen«, sagte Joel. »Dann wärest du die ganzen Schwierigkeiten los gewesen.«
»Sowas darfst du nicht sagen«, sagte Samuel.
Joel sah, dass seine Augen feucht waren.
»Warum bist du zurückgekommen?«, fragte er.
Samuel schüttelte den Kopf.
»Ich bin dahin gegangen, wohin ich wollte«, sagte er, »aber plötzlich konnte ich nicht bleiben. Ich weiß nicht, was es war. Ich bin nach Hause gegangen, und da hast du ganz eingeschneit auf dem Hof gelegen. Was wäre passiert, wenn ich nicht so schnell zurückgekommen wäre?«
»Was wäre dann passiert?«, fragte Joel zurück.
Samuel gab keine Antwort, er schüttelte nur den Kopf. Joel war müde. Er legte sich im Bett zurecht. So schnell wie möglich wollte er in seinen Traum zurückkehren. Und Samuel war da. Er war wiedergekommen. Am Morgen wachte Joel früh auf. Er lag in Samuels Bett und versuchte, sich zu erinnern, was passiert war. Plötzlich war er hellwach. Er tastete seinen Körper unter der Decke ab. Er wackelte mit den Zehen und ballte die Fäuste. Er hatte sich also nichts erfroren. Dann stand er auf und zog Samuels große Pantoffeln an. Samuel lag in Joels Bett. Durchs Fenster sah er, dass es schneite. Er sah auch noch etwas anderes. Da unten auf dem Hof stand das Bett, und es war weiß. Die Matratze hatte Samuel liegen lassen. Fast sah es aus, als ob dort ein Mensch läge und schliefe. Joel bekam Angst. Was hatte er eigentlich getan? Er hätte jetzt tot sein können. Genauso tot wie Lars Olsson und genauso alt, wenn Samuel nicht zurückgekommen wäre. Samuel hatte es sich anders überlegt. Er hatte nicht wieder angefangen zu trinken. Deswegen lag nur die Matratze begraben unterm Schnee. Joel setzte sich an den Küchentisch, zündete eine Kerze an. Der Geruch nach Stearin wirkte beruhigend. Oft hatte er gedacht, dass Mama Jenny bestimmt wie eine brennende Kerze gerochen hat. Es war noch nicht mal 6. Bald würde Samuel aufwachen. Joel stellte den Kaffeekessel auf. Dann zog er sich an. Als der Kaffee fertig war, hörte er, wie sich Samuel dort drinnen bewegte. Er kam in die Küche. »Der Kaffee ist fertig«, sagte Joel. Samuel sah ihn an. »Wie geht's dir?«, fragte er. »Gut.« Dann sagten sie nichts mehr. Das war nicht nötig. Samuel und Joel konnten sich im Schweigen genauso gut unterhalten wie mit Worten, wenn sie sich Mühe gaben. Und das war so ein Morgen. Samuel war angezogen und trank Kaffee.
»Es gibt auch noch andere als Sarah«, sagte Joel.
»Und du solltest dich öfter rasieren.«
»Ich weiß«, sagte Samuel.
Joel trank ein Glas Milch.
»Wir sollten hier weggehen«, fuhr er fort. »Es gibt auch anderswo Schulen.«
Samuel sah ihn an, aber er sagte nichts.
»Auf Pitcairn Island gibt es vielleicht auch Wälder«, sagte Joel. »Man könnte ja mal hinschreiben und fragen.«
»Schreib du«, sagte Samuel. »Geld für die Briefmarken kriegst du von mir.«
Samuel stand auf und legte einen 5-Kronenschein auf den Tisch neben die Kerze.
»Das muss jedenfalls reichen.«
»Bestimmt«, sagte Joel.
»So groß kann die Erde ja nicht sein.«
Samuel ging. Joel sah vom Fenster aus, wie er den Rucksack absetzte und das Bett wegtrug. Dann drehte er sich um und winkte. Joel winkte zurück. Er bereitete sich für die Schule vor. Bald hatten sie Weihnachtsferien. Er überlegte, wie gut oder schlecht sein Zwischenzeugnis ausfallen würde. Nur bei der Zensur in Geographie konnte er ganz sicher sein. Am meisten Kummer machte ihm die Frage, wie Frau Nederström sein Betragen und seine Ordnung beurteilen würde. Da konnte er unangenehme Überraschungen erleben. Er löschte die Kerze, sog den Duft ein, dachte an Mama Jenny und an Sonja Mattsson. Am meisten dachte er an den Windhund. Dann ging er. Ausnahmsweise machte er sich rechtzeitig auf den Weg. Und die Zeit lief weiter.